Danke, dass ich hier sein darf und danke, dass ihr gekommen seid. Ich bin echt hin und her gerissen, eigentlich nicht gerade jetzt, sondern schon die letzten 2-3 Stunden, weil so viele Dinge mir auch durch den Kopf gehen, die ich so als wichtig empfinde. Jetzt muss ich versuchen, das alles zu dosieren. Habt Gnade mit mir. Mir ist nochmal wichtig, etwas zu sagen. Ihr geht, glaube ich, mit mir und stimmt mit mir überein darin, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Ja, der Vater, wir haben es gerade gesungen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und dieser dreieinige Gott ist in sich eins. Er ist Gott. Das heißt, der Heilige Geist ist Gott. Jesus ist Gott. Der Vater ist Gott. Sie alle drei zusammen, sie sind Gott. Sie sind drei, aber sie sind eins. Sie sind wie eine Person, sie sind nicht voneinander zu trennen. Und obwohl dieser dreieinige Gott sich in drei verschiedenen Persönlichkeiten letztendlich offenbart, uns offenbart, sind sie nicht voneinander zu trennen. Weil dem Vater ist es total daran gelegen, seinen Sohn zu erhöhen. Ja? Das heißt in Johannes 17,5, und nun Vater, betet Jesus, gib mir wieder Anteil an der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt erschaffen worden ist. Und das Trachten Jesu war immer, als er hier auf dieser Erde war, Johannes 17,1, nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist gekommen, lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden, damit dein Sohn deine Herrlichkeit sichtbar macht. Sein Trachten, Jesus, er hat nicht danach getrachtet, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird, sondern die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Der Heilige Geist ist dann auf diese Welt gekommen, als Jesus ging und Jesus selber sagte, hey, wartet, weil es ist besser, dass ich gehe, weil es kommt jemand, der ist besser jetzt als ich im Körper hier auf dieser Welt. Der Heilige Geist, der wird kommen. Und was tut der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist so demütig und er spricht nie von sich selbst. Sondern er zeigt mit allem, was er sagt, mit allem, was er tut, zeigt er auf den einen, auf Jesus. Diese Einheit, dieser Gott, der so eins ist, hat den Menschen erschaffen. Nach seinem Ebenbild. Und ihr kennt alle die Geschichte von Adam und Eva, da war diese Einheit von diesen beiden mit Gott zusammen. Und dann kommt der Entzweier, der Diabolos, der Durcheinanderbringer ins Spiel. Ihr kennt die Geschichte. Und da war es einfach vorbei mit dieser Einheit. Mit der Einheit zwischen Frau und Mann. Die Frau muss unter Schmerzen Kinder gebären. Der Mann muss arbeiten dafür. Die konnten nicht mehr den ganzen Tag chillen wie vorher im Garten Eden und die ganzen Früchte ausprobieren, warten, bis der dreieinige Gott kommt und mit ihm zusammen zu sein. Und ich weiß ja nicht, was sie da so alles gesprochen und gemacht haben. Weiß ich nicht. Und diese Einheit von diesen Menschen wurde völlig kaputt gemacht. Ja. Wir sehen das weiter nachher, später mit dem Volk Israel, der Durcheinanderbringer kam hinein und hat versucht, mit anderen Gottheiten das Volk zu entzweien, indem er auch Könige Israels beeinflusst hat. Und auch da gab es Entzweiungen ohne Ende, keine Einheit war da. Und wir hier in der westlichen Welt, in Deutschland, wir werden auch nicht in irgendeiner Einheit, in einer Gemeinschaft, so wie Gott selbst Gemeinschaft ist und so wie Gott selber Gemeinschaft denkt, und werden wir als Einzelne, als Individuen erzogen. Wir denken nicht in Gemeinschaft. Wir denken, wollen wir mal ehrlich sein, wir denken, was macht das mit mir? Was ist mir wichtig? Wie muss es so sein, dass es mir gefällt? Und so ist immer dieses Mir da, Immer diese Einzelperson, das Individuum, das wir uns anschauen. Wir werden so von klein auf geprägt. Also wenn ich so an mich denke, meine Mama hat mir immer gesagt, halte dich an die Personen, die gut sind in der Schule, damit es dir gut geht und du von denen lernen kannst, damit du gute Noten schreibst und du etwas wirst. Und es hat nichts genutzt. Weil, jetzt oute ich mich mal, ich bin 3-mal sitzen geblieben. So, in der Grundschule hat es angefangen. Die 4. habe ich also ein 2. Mal gemacht, weil meine Mama unbedingt wollte, dass ich aufs Gymnasium komme. Und wisst ihr, ich habe es echt geschafft aufs Gymnasium, aber 2 Jahre später bin ich von der Schule geflogen. Auch wegen anderen Dingen. Und dann war ich auf der Realschule und dann bin ich von der auch geflogen. Und dann blieb nur noch eine Privatschule über. Und aus dem Jungen ist nichts geworden. Man denkt, wir denken immer so für uns, was ist für uns richtig? Was ist für mich angenehm? Das ist ein Problem in der westlichen Welt. Heutzutage, wir sitzen nicht mehr am Abendbrot mit der Familie in der Regel. Das war zu meiner Zeit noch üblich. Aber das ist völlig verloren gegangen. Man sitzt nicht mehr als Familie zusammen in der Gemeinschaft. Obwohl Gemeinschaft so wichtig ist, obwohl wir aus Gemeinschaft hervorgegangen sind. Und entsprechend denken, fühlen und entscheiden wir aus der Perspektive einer Einzelperson, nicht aus der Perspektive von Gemeinschaft. Natürlich pflegen wir auch Beziehungen. Aber wir achten sehr genau darauf, dass die Zeit, die wir in Beziehung investieren, auch zu meinem eigenen Vorteil und meinen eigenen Bedürfnissen entspricht. Also, ich investiere in Beziehung zu Personen, die mir angenehm sind, die mir nicht quer kommen und die so ähnlich ticken wie ich und die mir, wenn ich sie besuche und wir Beziehung pflegen, mir ein gutes Essen, vor allem einen guten Wein servieren. Aber wenn wir mal in das Neue Testament hineinschauen, in die Briefe, die uns hinterlassen worden sind, die Briefe, da geht es nie um Einzelpersonen. Sondern da geht es immer um die Gemeinschaft. Beispiel, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie oft denken und hören wir, Christus in dir, also in mir, ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und denken dabei, dass der Christus in mir, der ja wirklich in mir ist, also falls ihr es nicht wisst, in mir ist Christus. Amen. Und ich weiß, dass er auch in euch ist, aber wir gehen automatisch mit unseren Gedanken in diese Einzelperson, in das Individuum hinein und denken, Christus ist in mir, ist die Hoffnung der Herrlichkeit und vergessen dabei, dass Christus in uns zusammen erst die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Weil Gott denkt Gemeinschaft. Und das wiederum ist der Grund, warum wir so eine starke Betonung auf Einheit und Gemeinschaft unter uns Christen legen müssen. Heute Morgen habe ich schon erwähnt, und ihr kennt das ja auch alles, es ist eine Voraussetzung dafür, dass die Welt erkennen kann, dass Christus, der Sohn, von dem Vater gesandt ist, uns zur Rettung. Ich wollte das einfach mal vorweglegen, einfach deswegen, weil nur mit uns zusammen allen in Schleswig-Holstein, nur mit euch zusammen an der Westküste, sind wir diese Gemeinschaft, nachdem wir auch erschaffen worden sind. Und nur in dieser Gemeinschaft wird Gott wirklich diese Wunder tun, nachdem wir uns alle sehnen. Wir sehnen uns, glaube ich, alle irgendwo danach, dass wir eine echte, ein abgegriffenes Wort, ich weiß, aber einen, man kann auch sagen, einen mega geistlichen Aufbruch. Ich nenne es aber trotzdem Erweckung, dass wir eine Erweckung erleben, dass sein Haus, seine Gemeinschaft erweckt wird. Und dafür steht die Blue Flame. Das ist das, was wir nicht machen können. Dazu sind wir gar nicht in der Lage. Wie sollen wir das denn machen? Man kann es ja nicht einfach befehlen oder so, sondern das muss in uns entstehen. Und in uns entstehen, das kann wiederum nur dieser dreieinige Gott in uns bewirken. Ich möchte einmal Johannes Hartl zitieren, wie er Erweckung definiert hat. Eine Erkenntnis Gottes, die über Menschen kommt und sie eine totale Sündenerkenntnis erleben und Menschen suchen, die ihnen helfen können, um Vergebung zu erfahren und Jesus kennenzulernen. Heute vielleicht ein kleiner Hinweis, darüber habe ich auch ganz kurz was heute Morgen gesagt. Wer mag, der kann sich ab Mitte nächster Woche, so ungefähr, auch die heute morgige Predigt runterladen, die auch hierzu sehr gut passt, zu allem, was ich jetzt sagen werde. Als Christen in diesem Land haben wir, die Christen, als Gemeinschaft die Bevollmächtigung Gottes, seine Pläne und seine Gedanken in diesem Land durchzusetzen. Deswegen kam, so wie bei Adam und Eva, so wie bei dem Volk Israel, der Diabolos und hat die Christen entzweit, damit genau das nicht geschehen kann. Das ist der einzige Grund. Und dann hat er irgendwelche Erkenntnisse von Theologien vorgeschoben, die uns trennen können, dann irgendwelche Fehltritte, Lügen und was weiß ich was alles, dafür gesorgt, dass wir nicht als Gemeinschaft zusammenkommen, weil in dieser Gemeinschaft, da hat er ganz große Panik vor, dass diese entsteht. Der Teufel beraubte Adam seiner Herrschaft, indem er ihn täuschte und in eine Falle lockte und die Einheit zwischen Gott und Mensch zerstörte. Der Teufel versuchte, Israels Einheit durch Ungehorsam zu zerstören. Und uns Christen hat er benutzt, letztendlich dazu, Lügen übereinander zu erzählen, Erkenntnisse höher zu stellen und Theologie höher zu stellen als die Gemeinschaft. Und wenn wir das heute weltweit beobachten, wo geistliche Aufbrüche entstehen und auch in der Historie, dann sehen wir, dass Gemeinschaft da eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, immer. Ich möchte heute über ein großes Bild malen. Ja? Es ist keine typische Predigt, ja? Sondern wir haben ja so eine prophetische Sicht, die wir uns eine Vision anschauen. Und ich möchte heute ein Bild malen, das über die Blue Flame, über die Westküste, über Schleswig-Holstein hinausgeht. Wir wurden Ekklesia genannt. Als die erste Gemeinde entstand in Jerusalem, dann waren plötzlich 5000 Menschen, die waren da aus den Nationen. Das war gerade ein Lichterfest in Jerusalem gewesen. Und da waren 5000 Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Und die Apostel, die standen alle da und haben überlegt, wie nennen wir das denn jetzt? Was ist das denn? Wir können mit diesen 5000 nicht in die Synagoge gehen, weil die Synagoge ist nur den Juden vorbehalten. Was machen wir nun? Wie nennen wir das? Was ist das? Und die Apostel haben gesagt, wir nennen es die Herausgerufenen, Ekklesia. Das, so nennen wir das, was hier passiert ist, die erste Gemeinde. Und wisst ihr, historisch gesehen ist dieses griechische Wort ein Wort für Menschen, Griechen in einer griechischen Stadt, die die Regierung über eine Stadt hatten. Das waren die Herausgerufenen. Das heißt, es gibt ein die Frage kann man sich stellen, wie kommt die Apostel dazu, so Gemeinde zu nennen, die eine Regierungsgewalt, eine Herrschaft und eine Bestimmung über Städte, das so zu benennen. Und ich glaube, das hat einen Grund. Weil wenn wir in dieser Gemeinschaft sind, dann ist die Gemeinde, ist die Kirche Gottes dazu berufen, Herrschaft zu übernehmen. Einfluss zu nehmen und zu haben. Im geistlichen Sinne. In Markus 3 heißt es, das geistliche Haus kann bezwungen werden, wenn es sich entzweit hat. Also keine Einheit, keine Gemeinschaft bildet. Der Diabolos, der Entzweier oder der Dazwischenwerfer, genau das passierte in einem ganz besonderen Maß in unserem Land hier, in Deutschland. Durch so eine Entzweiung der Christenheit in unserem Land, die eigentlich Regierungsherrschaft übernehmen durfte, sind die Christen in Deutschland wirklich schwach. Wir spielen in Deutschland kaum eine Rolle. Ja, einer sagte mal, wenn normalerweise müsste das so sein, wenn einer vom Flughafen kommt und setzt sich in ein Taxi und sagt, ich brauche echt Hilfe, was wird der Taxifahrer sagen, wo würde er mich hinfahren? Zur Polizei, zur Diakonie, zur Feuerwehr, sonst was. Aber der würde überhaupt nicht auf die Idee kommen und sagen, ich fahre dich hier, gleich hier um die Ecke, ist schon die erste Kirche, da kann ich dich abladen, da wird dir geholfen. Wir spielen keine Rolle hier in diesem Land. Und durch so eine Entzweiung der Christenheit in unserem Land wurden die Christen schwach und letztendlich vom Feind überwältigt und spielen bis heute in keinem Bereich eine größere Rolle. Wenn wir heute weltweit beobachten, was an geistlichen Aufbrüchen geschieht, dann sehen wir, dass in Asien richtig was geht. Wir sehen, dass in Afrika richtig was geht. Wir sehen, dass in Südamerika richtig was geht. Das sind Aufbrüche, das sind Dinge, da passieren Wunder, da passieren Zeichen. Da ist richtig was los. Hingegen hier in Europa und ganz besonders in Deutschland gibt es einen Christenanteil, also damit meine ich von Christen, die wirklich Jesus nachfolgen, von maximal 2% der Bevölkerung. Denn Christen sind nur die, die ihr Leben Jesus gegeben haben und daher sind es nur 2%. Die Christen in Deutschland sind eine Randgruppe, kaum bemerkt. Warum? Weil es dem Feind gelungen ist, die Christen in unserem Land, in Deutschland zu spalten. Das ist der Grund. Deswegen spielt all das keine Rolle. Die Gemeinschaft ist auseinandergebrochen. Diese königliche, diese priesterliche Bestimmung, die wir haben, in Deutschland wurde durch die Entzweiung der Christen völlig niedergeworfen. Und ich möchte euch mal ein Stück weit zurückführen in unserem Land. Wie war mal Deutschland? Und welchen Einfluss hatte Deutschland eigentlich weltweit? Und ich möchte euch mal ein paar Dinge aufzählen. Martin Luther, der Reformator, der die Wahrheit, die so wichtig ist, dass wir aus Gnade und durch Glauben errettet sind, nicht durch andere Dinge, sondern einfach durch seine Gnade und durch Glauben an Jesus Christus wir Errettung haben, hat er hineingebracht in die ganze Welt. Es ist wie ein Feuer durch die Welt gegangen. Er hat die Bibel gedruckt, dass man das auch nachlesen kann. Deutschland hat den Buchdruck hervorgebracht, damit das vervielfältigt werden kann. Graf von Zinzendorf, Pietismus ist hervorgekommen, die Herrenhuter, 100 Jahre Gebet und Fürbitte, 24/7. Da hat Augsburg noch echt was vor sich. Das war schon in Ostdeutschland. Die haben 100 Jahre durchgebetet für dieses Land und für die Nationen und für die Welt. Hier in Deutschland. Und da kam, ich weiß nicht, war schon, also ich war mal dort. Ich habe mir das mal angeschaut. Überall Gräber von Menschen, die in die Mission gegangen sind. Viele sind gestorben. Ich habe da Geschichten gelesen und gehört, also authentische Geschichten gelesen. Da haben viele dort im Gebet, in der Anbetung den Ruf bekommen, auf die Galeeren zu gehen, um dort die Gefangenen auf den Galeeren Jesus zu bringen. Und sie wussten, sie werden von dieser Galeere nie wieder in ihrem Leben runterkommen und werden dort sterben. Und die sind gegangen. Deutsches Volk. Das kommt aus Deutschland. Missionare, die sich opferten, es gab maßgeblich Impulse der weltweiten Missionsbewegungen aus Deutschland in dieser Zeit. Musik, Literatur, Kultur wurde vielfach übernommen. Die Musik, wir waren die Weltmeister in Musik. Wirklich hochkomplexer Musik. Der Lobpreiser Johann Sebastian Bach. Es wurde exportiert aus diesem Land und ging in die ganze Welt und wird bis heute in den großen Konzertsälen dieser Welt gespielt, von den besten Musikern der Welt. Literatur, wie viel Literatur ist herausgegangen? Theologische Literatur. Die ganze Welt hat sich daran orientiert, was deutsche Theologen an Erkenntnissen hatten, Karl Barth zum Beispiel. Deutschland war der Punkt, auf den man geschaut hat, wenn es um Theologie geht. Weltweit. Erfindung jeglicher Art, geistliche Impulse von hervorragenden Theologen. Ein gesegnetes, ein erfolgreiches Land, das andere Länder geistlich gesegnet hat. Wie konnte das passieren, dass diese Nation zu dem größten Aggressor des 20. Jahrhunderts wurde? Wie konnte, hier mal ein paar Eckdaten, durch das 20. Jahrhundert hindurch. Aus Deutschland kam die Initialzündung und die Durchführung des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Wie viele Weltkriege gab es überhaupt? Jemals zwei. Wer hat sie angefangen? Wir. Wieder ein weltweiter Einfluss. 17 Millionen und einmal 60 Millionen Tote. Dann die versuchte Auslöschung des Volkes Gottes, der Juden. Wir sind die Erfinder des Kommunismus. Marx und Engels, die so viel Leid mit hervorgebracht haben durch ihre Philosophie. Die radikale Umsetzung der sogenannten Herrenmenschenphilosophie. Die völlige Entväterung der deutschen Gesellschaft durch die Weltkriege, die wir erlebt haben. Warum wohl? Weil wir, glaube ich, eine Vaternation sind. Hat der Diabolos versucht, die Väter wegzumachen, damit Söhne aufwachsen ohne Väter? Eine der größten dämonischen Kraft war sicherlich auch die Erfindung und die Verbreitung nachher der liberalen Theologie, die weltweit viele Millionen Menschen letztendlich das Heil in Jesus vorenthalten hat und große Teile der westlichen Kirche die geistliche Kraft geraubt hat. Unser Land. Unsägliches Elend wurde durch Deutschland im 20. Jahrhundert hervorgebracht und das sogenannte humanistische und aufgeklärte Deutschland brachte weltweit mehr Märtyrer hervor als in der ganzen Weltgeschichte zuvor zusammengenommen. Und wieso wurde dieses Land mit dem damals höchsten Stand, bevor wir so Aggressoren wurden, war mir das Land mit dem höchsten Stand an Industrialisierung dem vorbildlichsten Alters- und Sozialsystem, auch das beste und größte Gesundheitssystem, mit einem blühenden geistlichen und kulturellen, das 19. Jahrhundert. Wie konnte das in so wenigen Jahren zu diesem Aggressor des 20. Jahrhunderts werden? Mal eine ganz kurze Zusammenfassung, ein Jahrhundert davor, also das 19. Jahrhundert in Deutschland. Im ganzen Land hier, bei uns in Schleswig-Holstein, wo war das? Wo war so ein großes Fleck, ein großer Fleck am missionarischen Aufbrüchen? Preglum. Gehörte dazu, im 19. Jahrhundert. Wieso in dem ganzen Land, in Deutschland, gab es missionarische Initiativen? Diakonische Werke sind nur so aus dem Boden geschossen in diesem Jahrhundert, in unserem Land. Effektive Evangelisation hat stattgefunden, aufblühende Gemeinde. Überall in Deutschland hat es nach Erweckung geschnuppert. Überall. Sie waren, du bist durch die Straßen gegangen, sagen Zeitzeugen, und da war es normal, dass du irgendwelche Leute an der Straße hast zusammen beten sehen. Das war mal hier in Deutschland. Und 1857 wurde die Evangelische Allianz gegründet. 50 verschiedene Denominationen kamen zusammen. Gemeinschaft. Deswegen war das so. Und 1897 kam so ein geistlicher Aufbruch und sorgte für ein Aufblühen des Pietismus in Deutschland. Es wurde gebetet, Bruderschaft wurde gelebt. Darf man heute gar nicht mehr sagen. Bruder- und Schwesterschaft wurde gelebt. Heiligung wurde wieder großgeschrieben. Dieser neue Mensch. Überall war Erweckungsluft. Und diese dynamische Heiligungsbewegung aus den USA tat das ihrige dazu. Männer wie zum Beispiel Christoph Blumhardt, der ein riesen Seelsorgezentrum aufgebaut hat, kam hervor. Pro Jahr gab es über 1000 Gästebucheintragungen, Heilungs- und Befreiungsdienste. All das, unser Land blühte nur so. Ab circa 1875 kamen die Themen wie Hingabe, Heiligung und das Wirken des Heiligen Geistes ganz zentral in die deutsche Christenheit. Viele Missionsgesellschaften, die erst vor kurzem gegründet wurden, erzählten von einem Wirken des Heiligen Geistes. Überall kamen Berichte über die deutschen Missionare und Ausgießung des Heiligen Geistes in deren Arbeiten weltweit. Überall kam es zu Buß- und zu Betkonferenzen und die Bitte an Gott, ein neues Pfingsten auszugießen, was er 1906 auch tat. Alles schnupperte nach Erweckung. Parallel dazu blühte aber auch eine dunkle Seite auf. Der Entzweier hat das gesehen und hat gedacht, ich muss was unternehmen. Im Deutschen Kaiserreich blühte Spiritismus auf, Okkultismus, gerade vor allen Dingen in den sogenannten Eliten. Die Freimaurer begannen an wichtigen Stellen des gesellschaftlichen und des politischen Lebens wichtige Stellen zu besetzen. Unsere Hauptstadt Berlin brachte okkulte Gegenstände, wie zum Beispiel der Pergamonaltar, der ja auch in der Bibel benannt wird als der Sitz des Satans, in unsere Hauptstadt hinein. Heute steht er immer noch da. 1902 feierte dann Kaiser Wilhelm II. Diese Errungenschaft dieses Altars als die größte Tat seiner Regierungszeit. Ein Thron ist immer ein Zeichen von Macht und Herrschaft. Viele tausend Kilometer entfernt, zu dieser Zeit entstand die Ausgießung des Heiligen Geistes in Los Angeles, Azusa Street. Es geschah, wofür auch die deutschen Christen seit vielen Jahren davor gearbeitet haben. und gebetet haben. Eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Aus allen Ländern sind die Menschen, die Christen, nach Los Angeles gekommen und haben sich angeschaut, was passiert da. Sie wurden vom Heiligen Geist berührt und sie gingen zurück in ihre Kirchen, in ihre Länder und es ging dort gleich weiter. Das Gleiche passierte in Deutschland. Nur bei uns lief das in Deutschland etwas anders als in allen anderen Ländern dieser Welt. Ihr wisst, dass die Pfingstler bei manchen heute noch, vorwiegend bei der älteren Generation, und das ist überhaupt kein Vorwurf, sie wurden so geprägt, aber dass die Pfingstler, wir galten als okkult. Der Geist von unten würde uns leiten, wurde festgelegt in einer Berliner Erklärung. Und die Christenheit wurde gespalten in Deutschland. All dieser ganze Aufbruch, dieses ganze Blühen von Missionen, von Feldern, von Menschen, die rausgingen, die bedingungslos Gott gefolgt sind, wurde mit einem Schlag entzweit. Seitdem kamen aus Deutschland keine Impulse mehr. Es gab seitdem in Deutschland keine geistlichen Musik mehr heraus. Jetzt müssen wir uns das aus Australien, aus den USA, aus England, müssen wir das importieren. Seitdem die Gemeinschaft der Christen in Deutschland zerstört wurde und entzweit worden ist, kommen kaum Literatur, nicht nennenswerte Literatur, schon gar nicht für die Welt hervor, die müssen wir uns importieren. Es gibt keine Impulse seit über 100 Jahren mehr aus Deutschland. Verglichen mit dem geistlichen Leben in anderen Teilen der Welt gibt es in Deutschland einen Mangel an Effektivität in allen geistlichen Feldern. Wir haben keine gesellschaftliche Relevanz hier in keinster Form. Unsere Gemeinden sind klein. Wir haben uns daran gewöhnt, führen ein Schattendasein und gelten als Exoten in unserem einst so starken geistlichen Land wie Deutschland. Und diese geistliche Uneinheit der Christen, die die Berliner Erklärung herbeigerufen hat, hat mitunter dazu geführt, dass wir nicht als königliche Priester unserem Land dienen können, die geistliche Autorität verloren haben und Deutschland in seine Berufung als ein apostolisches Land, was wir vorher immer waren, umgekehrt wurde in zwei Weltkriege, die Fastauslöschung von dem Volk Gottes und vieles mehr an Satanischem hervorgebracht haben und auch mit hinein in die Welt gebracht haben. Und dann wurde unser Land geteilt in Ost und West. Am 18.06.1996 kam es zu einer Vertrauenserklärung zwischen der Evangelischen Allianz und des Pfingstbundes. Die Berliner Erklärung wurde da offiziell widerrufen. Und 2009, fast 100 Jahre nach dieser Berliner Erklärung, kam es zu einer gemeinsamen Erklärung des Gnadenauer Verbandes und der Mülheimers Verbandes, aus deren Gefolgschaft vor allem die Berliner Erklärung entstand und erklärte Folgendes. Die Berliner Erklärung hat keinerlei Bedeutung mehr für das Miteinander und wir erklären, dass der Geist Christi in der Pfingstbewegung wirkt. Jetzt steht in Römer 11, 29, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Die Gnadengabe und die Berufung Deutschlands bereut Gott nicht. Auch wenn wir dieses 20. Jahrhundert das dunkelste Kapitel dieses Landes war. Er bereut die Berufung Deutschland, womit er sie berufen hat, in der Deutschland vorher voll drinne war. bereut er nicht. Im Kontext betrifft es zuallererst dem Volk der Juden, aber dann auch den Nationen. Gott hat unserem Land, das eine Berufung für diese Welt hat, nicht vergessen. Er hat es nicht vergessen und er hat es auch nicht bereut, sondern vielmehr ist er vor unseren Augen dabei, die Berufung Deutschlands wiederherzustellen. Ihr werdet es sehen. Und das nicht deswegen, weil wir irgendwie was Besonderes wären. Bitte missversteht das nicht. Ganz bestimmt sind wir nichts Besonderes. Aber Gott hat einfach einen Ruf auf diese Nation gelegt. In diesem Kontext, glaube ich, bewegen wir uns mit der Blue Flame. Überall in unserem Land beginnen leise und manchmal sehr unbemerkt kleine Aufbrüche. Damit meine ich Deutschland. Überall. Auch hier in Schleswig-Holstein. Kommen ein leiser Aufbruch. Gott führt gerade unsere Nation, um ihn und Gott vertraut unserer Nation, unseren Söhnen, unserer Bevölkerung das Reich Gottes zu zeigen. Ich glaube, das passiert gerade. Es bewegt sich überall in Deutschland. Und wisst ihr, Johannes Hartl sagte, in Mecklenburg-Vorpommern, das ist genauso ein geistlich relativ schwaches Land wie Schleswig-Holstein, wo also relativ wenig geistlich los ist, kleine Gemeinden, wenig Gemeinden, und hat dort einen Aufbruch, schenkt er gerade sehr ähnlich wie in Schleswig-Holstein. Und in meiner Bibel steht, dass Gott sich in den Schwachen mächtig erweisen möchte. Wie gut, dass wir so schwach sind. Und ich glaube, dass die Blue Flame Konferenz trägt das Potenzial. Ob wir das schaffen, also ich schaff's nicht, ich bin mir sicher, unser Leitungsteam schafft es nicht, auch unsere Pastoren alle, inklusive meine, wir schaffen es auch nicht, aber es birgt ein Potenzial, wenn wir gemeinsam einen Weg der Gemeinschaft gehen, dass wir hier einen geistlichen Aufbruch erleben, so wie es im 19. Jahrhundert war. Und ich traue Gott zu, dass er dieses kleine Land nehmen kann, um unsere Nation Deutschland damit zu segnen. Mir ist nicht bekannt, dass es in Deutschland so einen Zusammenschluss von so vielen Pastoren und unterschiedlichen Kirchen gibt, die sich zusammengetan haben und entschieden haben, wir wollen zusammen das Reich Gottes bauen. Und vielleicht, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, auf jeden Fall, das steht fest, ja, aber es birgt all das, das Potenzial, wenn wir die Dinge richtig machen. Das bedeutet, redet das nicht kaputt. Das bedeutet, lass uns so annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Und wenn ich mir überlege, wie Christus mich angenommen hat, dann hat er mich angenommen als ein Mann, der Drogen genommen hat ohne Ende, der völlig in Sünde gelebt hat, der schmutzig war, der mega egoistisch war, der ein Aggressor war. Ich war ein höchst aggressiver Mensch früher. Also wer mir in die Quere kam und mir nicht gepasst hat, den habe ich auch umgehauen und habe das vorher nicht angesagt. Das war ich mal, tatsächlich. Und den hat Christus genommen. Und so sollen wir uns annehmen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und wenn wir das tun, dann trägt es ein Potenzial in sich, dass Gott richtig etwas ganz Großes tun kann, was Einfluss auf unsere ganze Nation nehmen kann und vielleicht sogar wieder in seine Berufung zurückführt, nämlich die Welt zu segnen. Wir sehen solche Dinge schon überall. Wir haben Syrien gesegnet. Wir haben Iran gesegnet. Wir haben einfach die Türen aufgemacht. Ich weiß, das ist ein ganz schön prekäres Thema, aber ich sehe es aus einer geistlichen Sicht. Wir haben den Hungrigen zu essen gegeben. Wir haben die Nackten bekleidet. Wir haben ihnen eine Wohnung gegeben, die verfolgt werden. Das ist das, was Deutschland als Nation getan hat. Und das auf der Weltbühne. Egal jetzt mal, was für Gefahren damit verbunden sind, wir haben es getan. Wir haben Vaterschaft ausgeübt. Ich bin so stolz auf dieses Land, dass es das getan hat. Und ihr werdet sehen, Gott wird uns dafür segnen als Nation. Und es wird nichts im Vergleich dazu sein, was wir vielleicht erleben an negativen Geschichten, die daraus entstehen. Nur, das wird überhaupt kein Vergleich sein. Deutschland wird seine alte Berufung wieder aufnehmen dürfen. Denn es gereut Gott nicht, die Segnungen der Vergangenheit, die von Deutschland ausgingen, sie werden wieder hervorgebracht werden und Gott zieht durch Deutschland hindurch, durch das alte Europa. Und die ganze Welt wird voll sein von der Erkenntnis des Herrn, so voll wie die Meere voll Wasser sind. Und das ist der Gegenplan Gottes zu dem, was wir gerade überall in der Welt sehen. Glaubt man nicht, dass Gott nicht ein Gegenprogramm und einen Ratschluss hat, auch wenn hier gerade die Welt in Chaos auseinanderbricht. Denkt mal nicht, habt echt keine Angst. Gott hat einen Gegenplan. Und den wird er durch seine Kinder führen. Und wir sind zusammen ein kleines Puzzleteil davon. Herr, und ich bete jetzt einfach und bitte dich von ganzem Herzen. Du musst es festmachen. Du musst das in unsere Herzen irgendwie hineinbekommen. Und ich bete, Herr, dass du das vollbringst an und in uns. Und ich bete, Herr, dass wir eine Gemeinschaft werden, so wie du eine Gemeinschaft bist. Ich bete, dass wir lernen, Gemeinschaft zu denken, aus Gemeinschaft zu handeln und in Gemeinschaft zu feiern. Und ich bete und danke dir, Herr, dass du dieser Nation einen Ruf gegeben hast und dass du diesem Ruf nicht gereust, auch wenn wir in dem letzten Jahrhundert so viel Mist gebaut haben. Und ich danke dir, dass wir aus dem 19. Jahrhundert wieder neu anknüpfen und dass Missionare, Tausende und Abertausende herausgehen aus diesem Land zu den Nationen. Und ich bete, dass du dieses Land neu erwächst, dass wir wieder Einfluss nehmen im positiven Sinne auf die Welt, so wie es vorher war. Und dafür danke ich dir von Herzen und ich preise deinen Namen. Amen.